Ja, ich danke für den Applaus. Unser drittes Enkelkind ist tatsächlich 4 Wochen zu früh gekommen, aber alles ist in Ordnung, kann selbstständig atmen. Etwas über zwei Kilo schwer, 46 Zentimeter groß, also wirklich ein sehr kleines Geschöpf, aber nach dem ältesten Erzvater Israels benannt, Ruben. Ja, manchmal wundert man sich tatsächlich, aber ich fand das sehr, sehr schön. Ja, meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen, obwohl ich mich gar nicht krank fühle, ne? Aber es ist einfach so. Aber ich denke, ihr könnt mich noch einigermaßen verstehen. Wir haben jetzt 10 vor 11, also spätestens 20 nach muss ich fertig sein. Einer von den jungen Leuten hier, der könnte meine Hand heben. Gleich, also 20 nach, absolutes Limit. Vielleicht schaffe ich doch eher. Als nun Jesus, heißt es in Matthäus 4, als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er 2 Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er 2 andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ja, in der heutigen Predigt wird es ziemlich persönlich. Die heutige Predigt oder unser heutiger Text, der spricht uns ganz persönlich an. Zwar werden auch in dem Text hier Personen genannt, Simon Petrus und sein Bruder Andreas sowie Jakobus und sein Bruder Johannes, die Jesus beruft. Und doch ist die Berufung der ersten Jünger Jesu am Anfang seines Wirkens deutlich persönlicher als die Beauftragung am Ende seines Wirkens, also der Sichtbarkeit hier auf der Erde. Er wirkt natürlich weiter, nachdem er in den Himmel emporgehoben wurde, aber in Sichtbarkeit hat er ja, das haben wir ja in der ersten Predigt aus der Reihe gehört, hatte die Jünger berufen, ja. Ihr werdet meine Zeugen sein. Geht hin und predigt das Evangelium. Also Matthäus am letzten, da spricht er so zu allen und spricht ihnen das allen zu. Aber am Anfang beruft er sie persönlich. Diese Erstberufung, sagen wir mal, in den Kreis der Jünger ist etwas ganz Persönliches. Beate hat darauf hingewiesen, letzten Sonntag hatten wir ja hier drei Missionare da, Reinhard Sarkowski, Ingrid Hauer und noch eine Missionarin aus Afrika, die dort auch schon seit vielen Jahren arbeitet, Esther Wobig. Die haben mir hier auch ein persönliches Zeugnis gegeben. Und ich denke einfach so, dieser, ich will mal sagen, Missionssonntag letzte Woche, der reiht sich natürlich, wie Beate auch schon sagte, wunderbar in unsere Themenreihe ein. Die Predigt von Reinhard machte uns deutlich, dass unser Christsein immer auch Jünger sein heißt und damit auch Missionar sein. Und ich glaube, in der Zeit der Kirchengeschichte hat sich dieses Bewusstsein total verändert. Bei uns Freikirchen und in unseren Freikirchen eigentlich noch etwas stärker vorhanden als auch in den landeskirchlichen Kirchen. Aber dass das Christsein auch automatisch, deswegen habe ich das so ein bisschen provokant genannt, automatisch bedeutet auch Missionar und Jünger zu sein. Das ist uns im Laufe der Kirchengeschichte so ein bisschen aus den Augen geraten. Warum? Eine These ist, dass daran liegt, dass Ämter geschaffen wurden. Und wir hatten ja letzte Woche auch die Ämter hier, die langjährigen Missionare. Ich meine, dafür, dass die Ingrid nächstes Jahr 80 wird und 40 Jahre oder so in Pakistan war, sah die ja noch richtig gut aus. Ne? Also muss man mal wirklich sagen. Und Gott hat die wirklich gesegnet, aber eine Frau, sage ich jetzt mal, die mit Herzblut und Kraft diesen Dienst gemacht hat. Da sagen wir, ja, die haben wir als Gemeinde jetzt auch die ganze Zeit unterstützt, haben für die gesammelt und gebetet und gemacht und getan. Das ist unsere Profimissionarin. Ja, so, und so ähnlich auch beim Reinhard und bei der anderen Frau aus Tansania. Wir haben auch in der Gemeinde jahrzehntelang die Afrika-Mission in Tansania in Mbeza unterstützt. Ich weiß noch, wie als kleiner Junge immer in einer alten Zigarrendose von einem sehr alten Bruder in der Gemeinde, ne, wenn ich den besuchte als Kind, da war das Zimmer eingehüllt in Tabakrauch. Aber ich saß bei ihm auf dem Schoß und hörte die alten Geschichten von Zachäus. Nein, aber wir haben das schon gesammelt, immer für die Afrika-Mission. Und waren über Jahrzehnte, ich sag jetzt mal, mit den Profis verbunden. Aber das Menschenfischersein, das Missionarsein hat was mit uns zu tun. Und auch wir sind in der Gefahr, das so ein bisschen aus den Augen zu verlieren. Die Predigt von Reinhard Sakowski machte uns deutlich, dass unser Jüngersein und damit das auch immer auch Missionar sein heißt und damit auch Menschenfischer sein. Wir haben ja ein Skript erarbeitet für unsere 12 Predigten aus der Predigtreihe. Heute ist das dritte Thema dran. Christen sind automatisch auch Missionare und dieses Skript ist aber ein Einigungsskript. Ne? Das ist so in der Gemeindeleitung. Man kann nicht schlecht irgendein Skript ausarbeiten und sagen, ja, das ist jetzt unser Skript. Sondern wir haben da auch, ich weiß nicht, wie viele Sitzungen drüber gebrütet und gesagt, ist das jetzt unser Skript? Klar, dann haben wir uns auf eine Version geeinigt und da heißt es, obwohl es in der Gemeinde Menschen mit besonderen evangelistischen Gaben gibt, gehört das Menschenfischen zum Jüngerdasein natürlich dazu. Zwei Aspekte noch ganz kurz dazu. Es gibt natürlich Menschen, die, soll man sagen, denen das nicht schwerfällt, mit anderen Menschen über Gott in Kontakt zu kommen. Wir alle kennen unseren Klaus Steinmann noch, das ist so einer, ja. Da kann kommen, wer will, sage ich jetzt mal, das dauert keine 5 Minuten und der ist am Kreuz von Golgatha. Ich sage mal, diese Gabe, die ist nicht jedem so gegeben. Aber bei mir würde das vielleicht 3 Tage oder 3 Wochen dauern, keine Ahnung. Das ist natürlich eine besondere Gabe. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch Menschenfischer wären. Nicht auch Jünger zum Jüngerdasein berufen sind. Und der andere Gesichtspunkt, der ist mir auch noch aufgefallen, Menschenfischer. Das hat ja ein bisschen was mit Fangen zu tun. Nun esse ich gerne Fisch und ich habe da keine besonderen Berührungspunkte zu den Tieren. Ne? Aber ich meine, die armen Viecher kommen da ins Netz und werden dann anschließend gekillt. Und so ein bisschen ist das so im Bewusstsein so vielleicht des modernen Menschen. Menschenfischer, ja, wen wollen wir denn da fangen? Ne? Und zu was wollen wir die Leute einfangen? Wir wollen doch keinen irgendwie etwas Böses. Es ist ein Beispiel, es ist ein Bild und vielleicht ist uns das eine Hilfe, dass die Fische ja auch zum Leben dienen, ja, die gefangen werden, meine ich jetzt, die Fische. So ernähren sich die Menschen, viele müssen sich von Fisch ernähren, auch noch in der heutigen Zeit. Die Victoria, da könnt ihr euch mal mit unterhalten, die isst gar nicht mehr so gerne Fisch, glaube ich, ne, weil die ihre gesamte Jugend mit Fisch versorgt wurde. Wenn da was zu essen gab, gab da Fisch bei euch. Habe ich da richtig in Erinnerung. Also wenn es eins in Peru gibt, dann Fisch. So, aber es hat sie ja wunderbar ernährt, kann man ja sehen. Ist eine hübsche Frau geworden, kräftig. Also führt der Fisch zum Leben, dieses Essen zum Leben. Ist uns vielleicht eine Hilfe. Ja, klar. Ingrid Hauer, Esther Wobig und auch Reinhard Sakowski waren und sind Beispiele dafür, dass Gott mit Menschen mit einer besonderen Gabe ausstattet. Und ja, vielleicht sogar auch gegebenenfalls in den hauptamtlichen Dienst beruft. Ja, also ich weiß noch, als ich ein junger Kerl war, da sind wir ja oft in Freizeiten gefahren, nach Wiedenest, nach Brake und so weiter. Da sind wir mit Missionaren konfrontiert worden. Menschen, die haben Zeugnis gegeben, dass Gott sie berufen hat, nach Brasilien, nach, weiß ich nicht, Afrika etc. Zu gehen. Oder auch nach Österreich damals noch sehr stark. Menschenfischer. Aber jeder Mensch, der Christ wird und als Christ lebt und sozusagen automatisch Jünger, Missionar und Menschenfischer ist, jeder ist letzten Endes dazu, ja, beauftragt. Und auch unabhängig von seiner Persönlichkeitsstruktur. Ich habe das ja gerade schon gesagt, dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer. Vielleicht nur ein Beispiel, die Grundcharaktere des Menschen wenn man die so sind, dann gibt es ja Menschen, die können automatisch auf andere Menschen zugehen. Macht ihnen gar nichts, ja. Es gibt Menschen, denen ist das total peinlich, sofort auf andere Menschen zuzugehen. Es gibt Menschen, die wissen ganz genau, was Sache ist und wo sie hinwollen. Es gibt Menschen, die gucken erstmal, wie kann ich das denn jetzt anfangen und sind vorsichtiger. So, es gibt so unterschiedliche Sensibilitäten, sage ich jetzt mal. Und trotzdem sind wir als Menschenfischer berufen. Unser Augenmerk soll heute Morgen schwerpunktmäßig auf Petrus gerichtet sein und seine persönliche Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Und was dies dann für unseren Glauben bedeutet. Ich habe mich im Vorfeld, jetzt nicht in den letzten Tagen, die waren wirklich stressig. Also um 9:45 habe ich heute Morgen hier dieses Skript ausgedruckt. Ne? Nur mal so als Beispiel. Aber davor habe ich mich natürlich intensiv auch mit dem Text schon beschäftigt und so weiter und hatte eine wunderbare Auslegung gelesen, möchte ich an dieser Stelle nur sagen, von einem evangelischen Pastor, Pastor Heiko Nass. Da habe ich gute Impulse bekommen, sage ich mal, und die liegen dieser Predigt auch hier und da zugrunde. Wir schauen uns jetzt mal drei Stufen an. Drei Kennenlernstufen, die der Petrus durchlaufen hat anhand der Schrift. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, die warfen die Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Der Text und auch gerade das Video, was wir gesehen haben, die verbreitet den Eindruck, dass Jesus, sagen wir mal, am Galiläischen Meer, also am See Genezareth oder am See Tiberias, alles verschiedene Begriffe für das Galiläische Meer oder für den See Genezareth, so quasi spontan entlang ging. Ja, also Jesus ging entlang und dann, guck mal, da sind zwei, die berufe ich jetzt in meinen Dienst. Wenn wir aber mal hineinschauen in die Bibel, dann stellen wir fest, im Lukas-Evangelium, Kapitel 4 und 5, und damit werden wir uns jetzt auch noch ein bisschen auseinandersetzen, wird uns berichtet, dass Jesus nach Kapernaum kam und in der Synagoge lehrte und heilte. Und dann, also Kapernaum am Galiläischen Meer, und dann machte er sich auf in das Haus des Simon, genannt Petrus. Also, es gibt eine Vorgeschichte, sagen die Ausleger, zu dieser Situation, die wir jetzt gerade gelesen haben und die wir auch hier filmisch dargestellt uns angeschaut haben. Es gibt eine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte spielte sich ab einige Tage vielleicht vorher, wo Jesus gelehrt hat in der Synagoge, und anschließend ist er dann in das Haus des Simon gegangen. Und da wurde er damit konfrontiert, dass seine Schwiegermutter stark fieberte. Die hatte hohes Fieber. Ist ja bis heute gefährlich, hohes Fieber, aber damals war es besonders gefährlich. Ne? Keine medizinische Betreuung, kein Antibiotika, kein gar nichts. So, und Jesus kam in das Haus und heilte dort die Schwiegermutter des Petrus. Es heißt, er gebot dem Fieber und dass danach die Schwiegermutter verließ. Können wir nachlesen in Lukas 4. Und als das so eingetreten war im Haus des Simon, haben dann natürlich die Menschen mitgekriegt. Und alle damals in der damaligen Zeit waren natürlich jetzt angetan davon, boah, der hat Heilungskräfte. Und bis heute ist ja Krankheit etwas, was uns so verfolgt, ne, als Menschen. Aber damals ja noch viel, viel intensiver. Und also das ging rum wie ein Lauffeuer. Da ist einer, der hat die Kraft von Gott her, sagen wir mal, Menschen zu heilen. Und schwupps passierte Folgendes, als die Sonne untergegangen war, steht in Lukas 5, versammelten sich da x Kranke. Die Leute holten also alles, was sie rankarren konnten an Kranken, da zu diesem Haus des Petrus. Und Jesus legte ihnen die Hände auf und heilte sie oder befreite sie auch von Dämonen, steht da in der Bibel, von unsauberen Geistern. Wir wissen nicht darüber, sagt die Bibel jetzt nichts, wir wissen nicht, was in all der Zeit Simon für eine Rolle gespielt hat. Doch es ist sehr stark anzunehmen, dass er in seinem Haus irgendwie an der Gastgeberrolle beteiligt war. Als Hausvater, so einen schon recht bekannten Wanderprediger, einfach da so sich selbst zu überlassen, davon ist eigentlich nicht auszugehen. Normalerweise müsste er sich schon da noch ein bisschen um Jesus gekümmert haben. So, und die Heilung der Schwiegermutter, ich meine, mit den Schwiegermüttern ist ja so eine Sache, ne? Aber die Heilung der Schwiegermutter hatte wahrscheinlich auch mitgekriegt, sag ich mal, ne? Dass es ihr schlecht ging und dass sie jetzt wieder so fit war, dass sie ihnen helfen konnte und sie damit bedienen konnte im Haus. Ja, und dass da am Abend sich vor seiner Hütte, sag ich jetzt mal, das abgespielt hat mit diesen Heilungen, kann er eigentlich auch zumindest wahrgenommen haben, oder es ist ihm davon berichtet worden. Ich meine, er war Fischer. Er musste natürlich abends los, ne? Das ist das Los der Fischer. Wenn man mal in Italien war, ich habe das so buchstäblich, sag ich mal, oder so hautnah mitgemacht in Camogli, in Ligurien. Da war ich viele Jahre auch im Diakonieverband, auch privat. Eine wunderschöne Stadt, also eine der schönsten Städte in Italien. Und mit einem traumhaft schönen kleinen Hafen. Und da kann man das sehen, dass die Jungs dann, wenn es dunkel wird, sagen wir mal 11, 12 Uhr oder so, steigen die in ihre Boote und dann geht es auf zum Fischen. Kann natürlich sein, dass er so vielleicht alles nicht mitbekommen hat. So oder ähnlich hat es sich ja eigentlich auch, wenn man mal so zurückschaut in unser Leben, hat es sich vielleicht auch bei uns abgespielt. Vielleicht war man mal in der Kirche oder sogar ist man in der Kirche groß geworden, in so einem kirchlichen Umfeld. Man hatte als Katholik die Kommunion oder als Evangelischer die Konfirmation und dann war man froh, als wenn das Ereignis vorbei war, da brauchte man nicht mehr so regelmäßig einen Gottesdienst und kriegte jede Menge Geschenke. Ich sag mal, so ist der normale Durchschnitt. Also sag ich mal, der Durchschnittschrist ist Weihnachten und vielleicht nach Ostern mal in der Kirche oder so. Ja, aber sonst... Man war schon Christ, ja, man war schon Christ, aber so wirklich auch nicht. Zwischen Jesus und Petrus gab es am Anfang diese, sagen wir mal, freundliche Distanz. Ja, der Petrus hat ihn ja in sein Haus gelassen, immerhin. Die, vielleicht war er auch ein bisschen beeindruckt, das kann schon sein. Aber es gab so eine, sagen wir mal, freundliche Distanz. Man war da und war nicht da, ja. Wie war unsere erste Begegnung mit Jesus? Jeder kann da mal so seine Geschichte einordnen. Wie war deine erste Begegnung mit Jesus? Wann hast du zum ersten Mal was von ihm gehört? Wie hat sich das ausgewirkt auf dein Leben? Es kann auch sein, dass wir immer noch in dieser eher distanzierten Beziehung zu Jesus stehen. Ja, toller Mann, Neues Testament, alles prima. Aber, sagen wir mal, von Sonntagnachmittag bis am anderen Sonntagmorgen, bis ich dann vielleicht mal wieder in die Kirche gehe oder so, hat das eigentlich mit meinem Leben nichts zu tun oder so. Weiß ich, wo stehen wir? Sind wir vielleicht noch in dieser distanzierten Haltung, die aber so, sagen wir mal, so eine gewisse Freundlichkeit hat, also man hat nichts dagegen, ne? Was soll man schon groß falsch machen, so mit Jesus, der hat ja an sich nur Gutes getan. Zweitens, zweite Kennenlernstufe, persönliche Begegnung. In Lukas 5 jetzt wird uns berichtet, wie es mit Jesus und Petrus weitergeht. Und zwar in den ersten 11 Versen, wollen wir das nicht alle lesen, ich werde mal versuchen, jetzt tatsächlich im Kampf mit der Zeit das jetzt hinzukriegen. Jesus hatte sich am Morgen nach dem Besuch im Hause des Petrus und den Heilungen seiner Schwiegermutter und den vielen Menschen dort nur mühsam von den Menschen verabschieden können, die sich bei ihm festhalten wollten, und setzte seine Lehrtätigkeit in den Synagogen Judäas fort. So, und wahrscheinlich ein paar Tage später, genaue Zeitangaben haben wir nicht. Zum zweiten Mal trifft er auf Petrus, als er am See Genezareth steht und den Menschen dort das Wort Gottes verkündigt. Und das Volk rückt immer näher ran, ne? Boah, der Jesus ist da, der predigt und vielleicht gleich heilt er wieder und so. Volk kam immer näher, näher, näher. Und er immer, immer näher ans Ufer und da bittet er den Petrus, Mensch, nimm mich mal in dein Boot und fahr mich mal ein Stück raus. Hat erstens den Vorteil, dass ein bisschen Distanz entsteht, so eine Art Kanzel, ne? Bootskanzel. Und übers Wasser überträgt sich auch der Schall besser. liest man so in den Auslegungen, ist irgendwie ein physikalisches Gesetz. Also Petrus im Boot mit Jesus. Und wie aus Vers 6 hervorgeht, noch ein paar andere Fischer, die sind quasi jetzt gezwungen, die sitzen jetzt mit Jesus in einem Boot. Die sind jetzt gezwungen, der Predigt Jesu Christi zuzuhören. Und das in unmittelbarer Nähe, ohne sich der Situation entziehen zu können. Und mal wieder die Frage an uns jetzt heute. Nee, Beate sagte ja, es geht ja um uns heute, unser Menschenfischer sein. Vielleicht ist das ja so ähnlich mit uns wie mit Petrus. Wir sitzen schon mit Jesus in einem Boot. Kann auch sein, oder? Also heute sitzen alle mit Jesus in einem Boot. Die hier im Raum sind, sind alle schon mit ihm in einem Boot. Der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus Christus ist mitten unter uns. So, und wir sitzen alle hier, also sage ich mal jetzt übertragen, sitzen wir mit ihm in einem Boot. Wenn wir mal zurückschauen, mal abgesehen davon und nachdenken, wann ist Jesus uns so nahe gekommen? Was fällt uns da ein? Man hat die wunderbare Botschaft von Gottes Liebe gehört, dass er uns vergibt und neues, sinnvolles und ewiges Leben schenken will. Aber auf dem Aufruf Jesus, ihm zu vertrauen, um Vergebung zu bitten, so weit ging die Sache dann doch nicht. Also man ist dabei, man ist vielleicht sogar in einem Boot, man unterstützt das Ganze ideell und mit praktischer Arbeit und so weiter. Aber jetzt wirklich so Ja zu sagen zu ihm, so weit bitte noch nicht. Oder vielleicht gar nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor vielen Jahren zum ersten Mal in einer Billy Graham-Evangelisation war. Und zwar, das ist jetzt falsch ausgedrückt, nicht zum ersten Mal in einer Billy Graham-Evangelisation, in der ersten Pro-Christ-Veranstaltung in Essen. Ich meine, das müsste 1995, 94 gewesen sein. Da war die Übertragung ging schon per Satellit in Gemeinden und so weiter, was ihr euch erinnern könnt. Ich bin aber nach Essen in die Grugerhalle gefahren. Und die ganze Grugerhalle voll, ne? Und dann unterhalb von meiner Sitzreihe saß eine junge Frau, eine hübsche junge Frau, ne? Ich meine, man ist verheiratet viele Jahre und man erkennt schon noch als Mann, ob eine Frau hübsch ist oder nicht. Und die sitzt da, ja? Und dann kam die Predigt und Billy Graham erzählte davon, was er da jetzt im Moment erlebt, zu Hause mit seinen Enkelkindern, Frau und so weiter, Hund, Katze. Und dann kam er auf das Evangelium von Jesus Christus. Und ich kann euch sagen, es war eine heilige Situation, diese ganze Evangelisation. Aber jetzt so, ich habe diese Frau beobachtet. Und wenn mir eins geschenkt ist, dann ist so ein bisschen Sensibilität für Menschen. Meine, sonst wird man nicht Sozialarbeiter oder Therapeut. Und ich habe die da sitzen sehen, wie die während dieser Predigt gekämpft hat. Soll ich nicht? Ja? Und ich weiß noch ganz genau, als dann dieser Aufruf kam zur Entscheidung für Jesus. Dann habe ich da gesessen, ich bin da so mit gefangen genommen worden. Ich weiß nicht, ob ich das so vorstellen könnte. Und habe ich für diese Frau mitgebetet. Und dann stand sie auf und ging nach vorne. Das war wie ein Halleluja. Ja, das war eine unfassbare Situation. Ein Mensch entscheidet sich wirklich für Jesus. Das war schon toll. Ja, das ist natürlich was anderes wie mit dem Petrus da im Boot, ne? Der führt den Jesus raus und ja, wie soll ich sagen, hat ihm da geholfen, hat ihn ideell unterstützt, war gezwungen, das alles zu hören, sage ich mal. Er hat ja da gepredigt. Ne? Vielleicht haben sich da sogar Menschen dann für Gott und zur Nachfolge entschieden, ich weiß nicht. Ja, und aber sonst ist erstmal nichts. So, Kennenlernstufe, persönliche Begegnung. Teil 2, gegen alle Regeln des Fischfangs fordert Jesus Petrus auf, an die tiefste Stelle des Sees zu fahren und die Netze auszuwerfen. Was mag er gedacht haben in diesem Moment? Jetzt wird der Kontakt zu Jesus auf einmal unmittelbar und greift in seine Lebens- und Berufswelt ein. Also dieser Jesus kommt dem Petrus ganz, ganz nah. Und eins macht der Mann, bei aller Zurückhaltung, eins macht der Mann, der hört, was Jesus sagt. Er sagt, pass mal auf, was du jetzt hier vorschlägst, an die tiefste Stelle des Sees zu fahren, ist fachlich gesehen völliger Nonsens. Ja, da ist alles, aber kein Fisch. Fachlich gesehen. Aber Petrus sagt, auf dein Wort hin, mein immerhin, der hat jetzt eine Vorgeschichte, ja? Der hat eine Vorgeschichte, der hat es mitgekriegt, dass Jesus seine Schwiegermutter angerührt hat, dass abends da die vor seinem Haus diese Heilungen stattgefunden haben. Jetzt da am See trifft er wieder auf Jesus, fährt ihn raus, musste der Botschaft zuhören. Und jetzt sagt er, auf dein Wort hin mache ich das. Ja, also das ist ein Ausdruck des Vertrauens. Und das macht er dann. Er lässt Jesus an sich heran. Er lässt Jesus an seine Person heran, bis hinein in seine Berufserfahrung. Er lässt Jesus an sich heran. Und meine Frage ist heute Morgen, lassen wir Jesus an uns heran? Oder bleiben wir in distanzierter Freundlichkeit? Oder nur so ein bisschen im Boot? Lassen wir Jesus an uns heran? Mein Appell ist, lasst Jesus an euch heran. Ja, und dann passiert es, dass er eine unglaubliche Erfahrung macht. Die Ausleger weisen an dieser Stelle darauf hin, dass er ja an die tiefste Stelle fährt. Und das ist so ein Bild, wird geschrieben, dass jetzt Jesus quasi an das Innerste, an die tiefen Schichten in uns heran will. Und dann macht er die Erfahrung, die Netze sind voll, voller Fische, gegen allen Verstand. Und die vollen Netze sind ein Bild für die Fülle, für das Großartige, für das Unbeschreibliche, was Gott uns schenken will, wenn wir Jesus an uns heranlassen. Und sie fingen, und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die am anderen Boot waren, und die sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Ja, boah, hat der Mann eine Menge mit Jesus erlebt, bevor die Geschichte jetzt hier einsetzt, die wir heute Morgen gehört haben. Ne? Schon einiges mit Jesus erlebt. Noch einmal die Frage, wo stehen wir? Dritte Kennenlernstufe, Selbsterkenntnis und Vergebung. Lukas 5, Vers 8, da Simon Petrus das sah, fiel er zu Jesu Füßen und sprach, Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Da ist was mit ihm passiert. Er hat Jesus vertraut. Er hat ihn an sich herangelassen. Und dann hat er gesehen, oh Simon, du brauchst Gottes Gnade. Und jeder Mensch, jeder von uns hier braucht dringend Gottes Gnade. Wir brauchen Vergebung. Alle Menschen brauchen Vergebung. Du brauchst Vergebung. Und dann sagt der Herr, geh von mir weg. Ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist so indirekt ausgedrückt wie beim verlorenen Sohn. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Und dann sagt er ja. Er sagt ja zu Jesus. Fürchte dich nicht, sagt Jesus, dass du das erlaubt hast, dass ich dir so nahe trete. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du nicht mehr Fische, sondern Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Die innige Verbundenheit mit Jesus ist der vierte Punkt. Er nimmt ihn an. Er erkennt sich als Sünder und nimmt seine Gnade und seine Vergebung an. Und dann wird er beauftragt, ein neues Leben beginnt in der Nachfolge Jesu Christi. Menschenfischer vor dem Hintergrund der innigen Verbundenheit mit Jesus. Also, alles Menschenfischer sein zu versuchen, ist schön. Ich freue mich über jeden, der auch irgendwie dazu beiträgt, die Gemeinde zu unterstützen, den Glauben zu unterstützen, aber Menschenfischer kann man nur sein aus der inneren Verbundenheit mit Jesus. Ich möchte schließen jetzt, um 2 Minuten vor dem selbstgesetzten Ende. Ich möchte 2 Fragen stellen zum Schluss. Erstens, vielleicht 3. Erstens, wo sind wir einzuordnen in der Reihenfolge der Stufen, die ich gerade aufgezählt habe? Und zweitens, wen hat der Herr mir durch seinen Heiligen Geist schon länger aufs Herz gelegt, ihn mit Jesus bekannt zu machen? Ich glaube, dass jeder von uns, jeder Menschenfischer hier heute, schon innerlich weiß, um wen es sich handelt, mit dem man eigentlich mal Kontakt haben sollte oder den man ansprechen sollte. Denn der Heilige Geist, ja, ist uns gegeben worden, sagt die Bibel. Und mit dem Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in uns gegeben worden, durch den Heiligen Geist. Und die Liebe Gottes, die sucht den verlorenen Menschen. Jeder von uns hat irgendeinen vor Augen, den er eigentlich auf dem Herzen hat und ihn mit Jesus bekannt machen sollte. Und der zweite Gesichtspunkt, und welche Situation oder Umstände wären nötig, damit dies auch wirklich geschieht? Es gibt nichts Gutes in dieser Welt, sagt das Sprichwort, außer man tut es. Jeder ist herzlich eingeladen, aus der Begegnungsstufe in die innige Verbundenheit mit Jesus Christus zu treten. Und wir alle sind eingeladen, Menschen auf unser Herz zu nehmen und sie mit Jesus in Verbindung zu bringen. Amen. Ich werde gleich nach dem Gottesdienst relativ zügig fahren, weil ich jetzt meine Pflichten als Opa wahrnehmen muss heute. Und die beiden hier sind wunderbar für die Gemeinde, das Gemeindeforum vorbereitet, denke ich mal. Habt also Verständnis dafür, wenn ich nicht allzu lange bleibe, will ich jetzt gleich mal den Christian ablösen, damit er zu seinem Sohn fahren kann und zu seiner Frau ins Krankenhaus. Moni und ich werden dann gleich losfahren. Also deswegen bin ich gleich nicht da, nur zur Info.